Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, den bereits heute größten Holzbau-Developer in Europa.
Wir sprechen über Ihre Q1-Zahlen 2022. Ich habe mir den Bericht aufgemacht und da stehen Ertragskennzahlen eigentlich überall minus 10% Gesamtleistung, minus 27% Umsatz, minus 67,1 Vorsteuergewinn und minus 59 Nettogewinn. Jetzt muss man ja zwei Dinge dazu sagen. Zum ersten Immobilienprojektgeschäft, da ist Quartalsberichterstattung, zumal Q1, sowieso immer mit Vorsicht zu genießen. Und zweitens Sondereffekte in den letzten Jahren. Ich habe in Ihrer Aussage zu Q1 gelesen, Q1 mit wenig Aussagekraft und ohne Sonderfaktoren, deshalb zum Einstieg gleich mal zwei Fragen. Wie bewerten Sie den Jahresstart jetzt? Wie muss man den einordnen als erstes? Und zweites, womit sollte man ihn denn vergleichen? Mit Q1 des letzten Jahres oder mit dem Q1 vor den Sonderfaktoren?
Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn man es mit dem Q1 aus 2019 vergleicht, weil das war in etwa auf demselben Niveau und das war ja unser Rekordjahr. Aber ich will natürlich jetzt nichts damit sagen, wir sind auf Rekordkurs, weil dafür sind die Umfeldbedingungen viel zu unvorhersehbar. Und wir haben ja die auch im Detail aufgelistet, aber mit einem Krieg in Europa, einer Pandemie, die zumindest in Chinas No-Covid-Politik gescheitert ist und wo wir nicht wissen, was im Herbst passiert, einer Klimakrise, die sich ja nicht verbessert hat. Ich beziehe mich hier auf die Aussagen von Herrn Soros von gestern. Und einer Sinnkrise, der viele Mitarbeiter doch nach der Rückkehr ins Büro anheimgefallen sind, gibt es genug Unbekannte, mit denen man im Moment kalkulieren muss.
Was für eine Sinnkrise meinen Sie denn?
Naja, viele Leute tun sich schwer, ohne einen Sinn in der Arbeit zu sehen, hier mit dem Einsatz, mit dem sie vielleicht in der Vergangenheit aus Gewohnheit dabei waren, dabei zu sein. Wir haben da den Vorteil, dass wir ja durch unsere neue Strategie Green, Smart and More die Nachhaltigkeit ganz fest verankert haben und unseren Beitrag zum Klimaschutz damit in unserer Strategie verankert haben und unsere Leute jetzt weniger mit Purpose, wie das auf Neudeutsch heißt, mit Sinn zu hadern. Aber es gibt das Thema selbstverständlich, dass Leute sagen, ich bin glücklich hier, aber ich gehe jetzt mit meinem Fahrrad auf Weltreise, so auch bei uns passiert. Und dann stehen sie da und müssen sagen, verstehe ich zwar nicht, aber kann ich nur akzeptieren.
Okay, Green, Smart and More haben wir natürlich schon ganz oft drüber gesprochen. Sie hatten jetzt vorhin den Vergleich zu 2019 gewagt. Damals waren Sie noch nicht Green, Smart and More. Damals war es noch eine ganz andere Firma. Wie gut lässt sich also, wenn wir jetzt doch mal den 2019er Vergleich machen würden, wie gut ist das überhaupt vergleichbar?
Na, es ist eben gut vergleichbar. Sie haben es ja selbst gesagt, wir sind in einem Projektgeschäft und wir haben unterschiedliche Abhängigkeiten. Also das eine ist jetzt mal, dass wir den FAZ Tower und den Timber Pioneer ordentlich zu Ende bauen in der Zeit. Da habe ich überhaupt keine Zweifel, weil da unterscheidet sich auch unsere Situation trotz Supply Chain Problemen nicht wesentlich von vor Corona. Die andere Unsicherheit ist natürlich, dass auch die Beamtenschaft von Corona betroffen ist und jetzt mit einem unglaublichen Überhang an Anträgen konfrontiert ist und wir nicht sagen können, wann wir da Genehmigungen bekommen. Bekämen wir bei der Bauberger Straße in München auch ein Projekt, über das wir schon oft gesprochen haben, diese Transportliegenschaft, Transportgesellschaftsliegenschaft, die jetzt zur Timber Factory wird, eine Genehmigung, würden wir automatisch ein Ergebnis erzielen, weil wir einen Aufwertungsgewinn haben von unserem Partner zu bezahlen, aufgrund einer besseren Widmung, als das ursprünglich mal angedacht war.
Bezahlen ist für Sie aber kein Problem. Das ist ein Thema, das Sie in Ihren aktuellen Pressemeldungen hervorheben. Krisensichere Bilanz, hohes Eigenkapital, geringer Beleihungswert, 500 Millionen Eigenkapital übrigens und über 370 Millionen Euro Cash. Gutes Vertrauen im Markt auch, trotz der Unruhe, die es hier gibt. In der Pressemeldung heißt es, Sie seien für die Unsicherheiten im aktuellen Umfeld bestens gerüstet. Das kommt mir vor wie ein bisschen so ein Don't worry an den Markt mit ganz großem Ausrufezeichen.
Ja, weil natürlich jede Unsicherheit auch eine Chance in sich birgt. Und bei uns ist die Chance, dass wir damit vielleicht zu günstigeren Einstiegspreisen bei Projekten gemeinsam mit denen, die Sie jetzt schon verfolgt haben, oder auch alleine weitermachen können. Das heißt, wir rechnen damit, dass dort, wo erhöhte Eigenkapitalanforderungen an Projekte gestellt werden, wir mit dieser Bilanzposition, die sicherlich außergewöhnlich ist für unsere Branche, auch punkten können.
Aber Sie sprechen schon was ganz Richtiges an. Steigende Zinsen machen kapitalintensives Geschäft natürlich teurer. Manch einer spricht schon von Liquiditätslücken und auf einmal ist selbst in einer stabilen Branche wie der Immobilienbranche plötzlich Unruhe drin. Ich spreche jetzt von den Aktienkursen. Auch Ihre Aktie ist ja gesunken. Auf Jahressicht, ich habe mal 12 Monate aufgemacht und sehe da rund 7% Minus. Verweisen Sie bezüglich der Aktionäre dann auch auf die Antwort von gerade eben oder was können Sie den Anlegern sagen?
Naja, mit 7% sind wir auf alle Fälle gut bedient. Es hat da auch aufgrund, sage ich, von Schieflagen einiger börsennotierter deutscher Mitbewerber doch ganz schön geklingelt, wie wir in Österreich sagen. Und wir fühlen uns jetzt nicht ungerecht behandelt. Es ist eben ein unsichereres Umfeld. Es kann so wie die letzten 2 Jahre, wenn Sie sich erinnern, letztes Jahr haben wir auch gesagt, wir wissen nicht, wie es wird, wir können keine Versprechungen machen, ist dann das zweitbeste Jahr geworden. Das kann dieses Jahr genauso ausgehen. Es kann aber auch sein, dass es sich nach 2023 verschiebt und lange Gesichter am Ende des Jahres da sind.
Q1 mit wenig Ereignissen bedeutet aber nicht, dass es keine Ereignisse gab. Es gab ja die größere Transaktion, über die wir im letzten Interview schon gesprochen hatten, die Akquisition im Zollhafen Mainz. 300 Millionen Euro Verkaufserlöse stellen Sie alleine aus diesem Projekt in Aussicht und das ist ja nicht Ihr einziges Projekt. Also ich habe jetzt immer wieder den Begriff ereignisloses Q1 bei Ihnen gelesen. Ganz so ereignislos war es ja doch nicht.
Nein, absolut nicht. Also uns freut diese große Akquisition, die sich ja auch aufgrund 75% Wohnen und 25% Büro eher defensiv darstellt. Und ein zweites Highlight will ich gleich vorwegnehmen, auch wenn Sie danach gefragt hätten. Wir haben ein Rating-Upgrade bekommen bei ISS und sind der einzige Wert in der Bau- und Immobilienbranche im deutschsprachigen Raum, der mit einem B- versehen ist und damit ein Notch besser, als wir uns kommentiert haben bei der Begebung unserer ESG-Anleihen.
Ja, ESG, da sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber. Erstmal will ich aber über die Guidance sprechen. Es gibt immer noch keine. Wir haben zu den Jahreszahlen im letzten Interview schon drüber gesprochen. Da hatten Sie gesagt, der Grund, warum wir keine Guidance geben, ist, weil wir keine belastbaren makroökonomischen Daten haben. Es gibt immer noch keine. Wie weit können Sie denn blicken und wann wäre der Zeitpunkt gekommen, dass Sie eine Prognose geben würden?
Also es haben ja einige Mitbewerber, die sicher keine solche finanziellen Probleme haben, sich mit einer Guidance hinausgewagt. Die mussten sie kassieren und sind daraufhin auch abgestraft worden. Von daher ist, glaube ich, unsere vorsichtige Herangehensweise im Nachhinein gerechtfertigt. Wir hoffen natürlich zu den Halbjahreszahlen, die im August kommen, so weit Visibilität zu haben, dass wir hier einen besseren Anhaltspunkt geben können und auch abschätzen können, was dann noch im dritten, aber auf alle Fälle im vierten Quartal möglich ist. Und darauf lassen wir uns auch ein. Ich habe gesehen heute oder gestern, dass die CAIMO eine ähnliche solche Guidance-Strategie verfolgt.
Ja, wenn man keine Prognose gibt, dann muss man sie auch nicht oder dann darf man sie auch nicht oder braucht sie auch nicht anzuheben, wenn es besser läuft. Ich spiele jetzt nochmal auf diese Gelegenheiten an. Gelegenheiten am Markt, diesen Begriff, den finde ich, glaube ich, 4, 5 Mal in Ihrer Pressemeldung. Klingt fast schon, als würden Sie da auf der Lauer liegen. Haben Sie da konkrete Dinge im Auge? Gibt es da bestimmte Gelegenheiten, die Ihnen da besonders vorschweben oder ist das nur mal ganz allgemein gesagt, dass Sie sagen, Sie wären bereit für Gelegenheiten?
Nein, wir überprüfen ganz konkret die ja offengelegten, weil börsennotierten Projektgesellschaften in Deutschland und welche Projekte hier für uns in Frage kämen, im Falle, dass es hier zu einem Verkauf oder einer Komplettveräußerung dieser Projekte kommen sollte.
Ja, und über ESG wollen wir natürlich auch noch sprechen. Wer Sie zum Beispiel auf LinkedIn verfolgt, der sieht ja, dass Sie das Thema Nachhaltigkeit und ESG ganz stark spielen. In der Pressemeldung heißt es nicht nur, dass Sie die ESG-Branchenführer in Deutschland und Österreich sind, sondern dass Sie diese Branchenführerschaft in Deutschland und Österreich auch noch ausbauen konnten. Wie ist da denn Ihr Standing? Allein auf weiter Flur oder wie ist das zu lesen?
Naja, allein auf weiter Flur nicht. Das Thema ist wichtig. Ich habe gesagt, wir haben nicht nur eine Sinnkrise und eine geopolitische Krise und eine Gesundheitskrise. Wir haben natürlich auch die Klimakrise. Die ist nicht weggegangen. Und Herr Soros hat uns da in den letzten Tagen ja auch nachdenklich gestimmt. Wir spielen auch nicht mit dem Thema. Bei uns ist ESG kein Trend, sondern eine Haltung. Wir wollen und sind ganz stark determiniert, hier unseren gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten, indem wir eben durch den teilweisen Ersatz von Stahl und Beton auch entsprechend zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beitragen.
Ja, Sie haben George Soros angesprochen, der natürlich in Davos auf dem WEF, wie gerade so viele wichtige Menschen, spricht. Das könnte das Ende der Zivilisation sein, war so eine Überschrift, die ich gelesen habe. Also er redet wirklich von einer Apokalypse. Soweit will ich an der Stelle gar nicht gehen, aber das Thema, das kommt wieder nach oben und das hatten Sie prognostiziert in unserem letzten Interview. Da habe ich ein Zitat von Ihnen rausgeschrieben. Sie haben gesagt, ESG wird durch die Energieabhängigkeit wieder ganz nach oben gespült werden und zwar in kürzester Zeit. Ja, wenn ich mal schaue, jetzt sind ein paar Wochen vergangen im Prinzip seit unserem letzten Interview. Das kann man fast in kürzester Zeit nennen. Ist es schon soweit?
Ich denke ja. Also wir merken das ganz stark bei uns eher noch intern, wie stark sich Mitarbeiter mit diesem Thema identifizieren und wie stark hier auch festgehalten wird, trotz aller Ablenkungen und wie gesagt, trotz aller Komplexität. Ich glaube, wir stehen unmittelbar davor, ja, so traurig es klingt, dass wir uns an Dinge wie einen Krieg in der Ukraine gewöhnen. Ja, und dann unsere Aufmerksamkeit wieder auf das lenken, was potenziell schon die Gesellschaft und den Planeten bedrohen kann. Aber ich glaube an die Anpassungsfähigkeit des Menschen, die hat er oft genug unter Beweis gestellt. Und unsere Intention, der größte Holzbau-Developer in Europa zu werden, steht ja genau dafür.
Dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Wochen. Die nächsten Quartale werden dann auch wieder aussagekräftiger, Herr Winkler. Soweit vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.